Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Ja, in der Politik tut sich so einiges. Da ist Richtung Schwung drin, auch vor allem in der internationalen Politik. Wir werden heute sprechen über Donald Trump unter anderem. Wie ist der Mordanschlag auf ihn zu werten? Wir werden uns über Frankreich unterhalten, natürlich auch über die EU und Deutschland. Das wird ein sehr spannendes Interview und ich freue mich, dass er heute auch wieder zu Gast ist. Ich spreche von Dr. Markus Kall. Für diejenigen, die ihn möglicherweise noch nicht kennen, Dr. Kall ist Volkswirt, war Unternehmensberater, hat auch große Banken beraten, ist Bestsellerautor mehrerer Bücher und vormaliger CEO bei Degussa Gold. Dr. Kall, schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
Immer gerne, Herr Wittmann.
Ja, und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Thema diese Tage. Wir hatten ja dahingehend thematisch Glück, dass unser Termin letzte Woche sogar nicht mehr geklappt hat, weil dann können wir heute auch nämlich genau das aktuelle Thema schlimm mal mit reingeben. Ja, und der potenzielle Präsident Nummer 47 der Vereinigten Staaten wurde fast ermordet. Wie ist das Ganze zu werden? Es tut sich da einiges, es gibt einige Ungereimtheiten. Es ist heute Dienstag, das Video wird ein paar Tage später erscheinen. Aber wie ist das Ganze zu werten und wie ist Ihre Meinung bis dato zu dem, was dort passiert?
Also ich muss sagen, ich bin also nicht überrascht, dass das passiert. Man hat ja schon in den letzten Monaten beobachten können, dass für die Demokraten, für Präsident Biden, für sozusagen diejenigen, die jetzt gerade die Amtsinhaber in den Vereinigten Staaten sind, die Sicherheit der Opposition zweitrangig ist. Ja, nicht nur hat man, wie wir jetzt bei dem Anschlagsversuch gesehen haben, Trump offensichtlich die nicht zweite, sondern dritte oder vierte Wahl der Secret Service Agenten zu seinem Schutz abgestellt. Man hat darüber hinaus den dritten Kandidaten, nämlich Robert Kennedy Jr., einen kompletten Secret Service Schutz komplett verweigert, ja, was angesichts der Familiengeschichte der Kennedys komplett unverständlich ist, ja, also offensichtlich ist dem Amtsinhaber Präsident Biden die Sicherheit seiner Wettbewerber in einem fairen demokratischen Wettbewerb nicht so wirklich wichtig. Das zumindest können wir schon mal festhalten, ja, also sonst hätte er da in der Vergangenheit anders agiert. Jetzt da nach dem Anschlag sieht man zwei interessante Ereignisse, nämlich einmal Präsident Trump, der immerhin nicht nur der potenzielle 47., sondern auch der gewesene 45. Präsident der Vereinigten Staaten ist und der als ehemaliger Präsident sowieso Schutzanspruch auf Lebenszeit hat durch den Secret Service, wird jetzt offensichtlich von einem nur noch aus Männern bestehenden Team beschützt seit gestern. Und Präsident Biden hat der ultimativen Aufforderung von Präsident Trump, nämlich auch Robert Kennedy Schutz zu gewähren, dann auch ein paar Stunden später entsprochen und ihm jetzt endlich Schutz zugesagt oder ihn schon umgesetzt. Es wird also allerhöchste Zeit, aber bisher war das ja offensichtlich nicht so wichtig für die Herrschaften. Das ist mal das eine, was man beobachten kann. Die zweite Beobachtung, die mir sehr stark aufgefallen ist, war die offensichtlich unglaubliche Unprofessionalität der für den Schutz des Präsidenten abgestellten Secret Service Mannschaft. Ja, insbesondere scheint es so zu sein, dass die Frauenquote wichtiger war als die Qualifikation. Es gab ja da Videoaufnahmen von einem aufgescheuchten Hühnerhaufen. Eine Dame hat es noch nicht mal geschafft, nestelnd ihre Waffe zurück in den Holster zu stecken. Und offensichtlich war der Sitz der Sonnenbrille wichtiger als die Handlung in der Krisensituation. Ann Coulter hat ja gerade zu einer der handelnden Secret Service Agentinnen noch einen sehr interessanten Tweet abgesetzt, nämlich dass nach ihren Informationen die Dame nicht mal die Prüfung bestanden hat, die sie befähigen hätte sollen zu dieser Tätigkeit. Und zwar, weil sie in einer simulierten Krisensituation die Täter nicht von den unschuldigen Beiständern, also zufällig anwesenden Passanten, unterscheiden konnte. Die Chefin, auch eine offensichtlich Quotenfrau, die von Präsident Biden zur Chefin des Secret Service gemacht worden ist, hat sie dann trotzdem durchgewunken und sie die Prüfung trotz Versagens bestehen lassen, um die Frauenquote im Secret Service zu erfüllen. Also alles eine an Absurdität kaum noch zu überbietende Situation, dass Trump die Sache überlebt hat, ist einem unfassbaren Zufall zu verdanken, nämlich dass er genau in dem Augenblick, wo der Schuss auf ihn abgefeuert wurde, den Kopf ein paar Zentimeter zur Seite geneigt hat, um von einem Bildschirm einen Text abzulesen, wie er selber gesagt hatte, dass er also da auf den Bildschirm schauen wollte, um quasi da ein Zitat abzulesen, das er vertragen wollte. Und wenn er das nicht getan hätte, dann wäre er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Tode gekommen. Und was auch noch interessant war, war die Tatsache, dass ja Passanten schon Minuten vor dem Anschlag die Sicherheitskräfte auf den Schützen auf dem Dach dieses Gebäudes aufmerksam gemacht haben, offensichtlich ohne Folgen. Ja, es gibt ein Gerücht, das allerdings hart bestritten wird vom Secret Service, nämlich dass der Schütze schon seit Minuten im Visier eines der Secret Service Agenten war, der aber keine Freigabe zum Feuern bekommen hat von der Chefin des Secret Service. Ob das wahr ist, wird sich noch erweisen. Es, wie gesagt, wird im Moment heftigst bestritten. Die Plattform, auf der das veröffentlicht wurde, ist auch nicht sehr seriös, aber es scheint durchaus nicht so zu sein, dass das unwahrscheinlich ist, denn in dem Moment, wo dann Schüsse gefallen sind, hat der Secret Service den Schützen ja relativ schnell eliminieren können. Ja, und er wurde ja vorher schon auf ihn aufmerksam gemacht. Also alles sehr fishy, sehr skurril, sehr unprofessionell. Und man kann nur hoffen, dass jetzt da mehr Professionalität einkehrt. Denn was passiert mit der amerikanischen Demokratie, wenn einer der Kandidaten kurz vor der Wahl erschossen werden sollte? Das möchte ich mir nicht ausmalen.
Ja, als ich das Ganze aufgezählt habe, die Qualität von dem Secret Service und der Aktion erinnert mich so ein bisschen an die deutsche Ampelregierung. Aber gut, das wäre wieder ein anderes Thema.
Ja, Slapstick, beides ist Slapstick, ja.
Ja. Ja. Genau, ist ja für Donald Trump nochmal gut ausgegangen. Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, was passiert da jetzt, aber es scheinen ja noch ein paar heiße Monate zu geben. Haben Sie so Aussichten, glauben Sie? Und es gibt ja manche Stimmen, die sagen, ja, jetzt Trump gewinnt. Andere sagen, naja, wenn Trump es überlebt, beziehungsweise auch die Präsidentschaft dann komplett auch nochmal ein zweites Mal überlebt. Wie sehen Sie das, so ein paar Aussichten? Was rechnen Sie damit, wer im November neu gewählt wird?
Wie sehe ich das? Relativ simpel eigentlich. Ich glaube, dass Trump die Wahl nicht mehr zu nehmen ist. Ja, nicht nur hat er den Anschlag überlebt, nicht nur steht Biden mit seinem Secret Service und der von ihm getroffenen und unterstützten Personalentscheidung mit komplett heruntergelassenen Hosen da, zusätzlich zu dem ja mittlerweile offensichtlichen Demenzproblem des noch amtierenden Präsidenten, das also nur noch abstreiten kann, wer wirklich komplette Realitätsverweigerung betreibt. Und die amerikanischen Wähler haben es ja in der direkten Verbalauseinandersetzung des Schlagabtausches zwischen Trump und Biden im Prinzip vorgeführt bekommen, auf welchem Level der kognitiven Fähigkeiten ihr amtierender Präsident mittlerweile angekommen ist. Also wenn Trump, eigentlich gibt es nur noch einen, der Trump den Sieg wegnehmen kann jetzt, und das ist Trump selbst. Wenn er also irgendeinen Stockfehler macht, danach sieht es aber nicht aus. Im Gegenteil, der Mordanschlag hat ein nachgerade absolut ikonisches Bild produziert, das ja jetzt überall die Runde macht. Diese Art von Bild entsteht in der Politik mal alle 20 Jahre. Ja, also diese nach oben gereckte Faust, die amerikanische Flagge, die Dramatik der Situation, das Blut im Gesicht. Ja, also kein Hollywood-Regisseur hätte das besser inszenieren können, was jetzt nicht damit ich sagen will, dass es inszeniert wäre. Das ist es mit Sicherheit nicht gewesen. Sowas wäre viel zu gefährlich. Aber so ein ikonisches Bild bedeutet im Grunde genommen in einer Mediendemokratie, wie sie die USA sind, das ist gelaufen. Ja, also es würde mich sehr, sehr wundern, wenn das nochmal in irgendeiner Weise gedreht werden kann. Gut, jetzt sind es noch 4 Monate. In 4 Monaten kann viel passieren, aber unter normalen Umständen, ohne ein weiteres Extremereignis, das die Sache jetzt wieder in die andere Richtung dreht, ist es schwer vorstellbar, dass Trump der Wahlsieg noch zu nehmen ist.
Okay, wunderbar. Ja, kommen wir mal zurück nach Europa sozusagen. Da tut sich nämlich auch einiges. Eine Wahl hatten wir und da wurde ja gemunkelt, dass es durchaus Richtung rechts gehen könnte in Frankreich. Ist es dann aber nicht. Jetzt haben wir dort sogar eine sehr, sehr linke Regierung. Was ist da passiert und wie interpretieren Sie das? Und was bedeutet das zum Beispiel jetzt auch für die Nachbarn? Allen voran natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja.
Also das ist auch ein interessantes Phänomen gewesen. Denn was in Frankreich passiert ist, war ja im Grunde genommen der sehr speziellen Form des dortigen Mehrheitswahlrechts geschuldet. Ja, also das Mehrheitswahlrecht in Frankreich sieht eine Stichwahl vor, bei der aber trotzdem bis zu drei Kandidaten wohl in einem Wahlkreis antreten können. Und was da passiert ist, ist, dass die linken Kandidaten sich oder die linken und zentristischen Kandidaten sich untereinander abgestimmt haben. Jeweils der die schwächeren Aussichten hat, verzichtet, um dann dem anderen den Vortritt zu lassen. Ergebnis: Obwohl die Partei von Le Pen mit Abstand stärkste war in Bezug auf die Gesamtzahl der Stimmen im Land, ist sie nur drittstärkste Partei im Parlament. Solche Phänomene passieren bei Mehrheitswahlrechten übrigens auch in Großbritannien in einer ganz ähnlichen Situation. Die Labour-Partei hat nur 1,5% dazu gewonnen, aber hat ihre Stimmen im Parlament, ihre Abgeordnetenzahl verdreifacht, weil die konservativen und rechtsgerichteten Parteien gespalten waren mit dem Auftreten von Farages neuer Partei. So, das ist eine reine Frage von Mathematik. Aber jetzt ist ja die Frage, was passiert jetzt? Denn was die Linken und die angeblich so reinen Demokraten bekommen haben, ist ja im Grunde genommen einen rechtsradikalen Linken jetzt als stärkste Partei im französischen Parlament. Also der Mann ist nach allen Regeln der Narrative, die von unseren Mächtigen quasi gepredigt werden, eigentlich in jeder Beziehung ein Rechtsradikaler, außer in dem Anstrich, den er sich gegeben hat, indem er sagt, ich bin links. Ja? Also er ist massiv gegen die Ukraine, also gegen den Ukraine-Krieg und für Russland. Er ist massiv anti-israelisch, er ist antisemitisch, ja, er ist anti-deutsch, also auch das, also er ist ein regelrechter Deutschphobiker, was man so hört aus Frankreich, und er ist auch ein Europhobiker, also er ist gegen die aktuellen Strukturen, die wir in Europa haben. Und also außer, dass er sagt, ich bin Linker, könnte der in jeder rechtsradikalen Partei Platz finden, allerdings wahrscheinlich nicht in Le Pens Partei und nicht in der AfD, weil denen wäre der zu rechts. Ja, also wenn man mal ich finde beispielsweise dieses Thema Anti-Israel und Antisemitismus findet man ja in den rechten Parteien Europas gar nicht. Das ist ja, findet sich dort gar nicht wieder, sondern den Antisemitismus findet man primär auf der linksradikalen Seite heutzutage und auf der islamistischen Seite, auf der Straße. Aber da werden die sich noch wundern, was sie sich da eingehandelt haben. Und wie es aussieht, sind die sich ja jetzt auch nicht einig. Also es gibt ja bisher noch keine Regierungsbildung. Und das, obwohl die französische Verfassung der Fünften Republik dem Präsidenten ja hier außergewöhnliche Vollmachten gibt. Also Frankreich ist ja, wenn man mal diese präsidialdemokratische Verfassung sich anschaut, eigentlich ist das ja so eine Art Ersatzmonarchie. Ja, der Präsident kann einen Premierminister ernennen, ohne jede Rücksprache mit dem Parlament. Da muss gar nichts. Also der kann sagen, ich ernenne jetzt einen Premierminister, Entschuldigung, und der darf dann einen Minister ernennen und das war's. Und ihr könnt da nichts dagegen tun. Natürlich, wenn der dann sein Haushaltsgesetz vorlegt, wenn der dann irgendwelche Gesetze machen will, die muss er durchs Parlament bringen. Aber man kann Frankreich ohne das Parlament regieren, wenn man das unbedingt möchte. Das ist ja eine interessante Sache. Deswegen gab es ja in Frankreich immer wieder dieses Phänomen der Kohabitation. Ja, also auch Mitterrand musste damit ja klarkommen, indem er eine bürgerliche Mehrheit im Parlament gegen sich hatte. Dann musste der mit denen auch klarkommen. Das hat auch funktioniert, aber letzten Endes hat Mitterrand immer seinen Willen auch in dieser Kohabitation durchgesetzt. Und später gab es das auch in verschiedenen Situationen. Also schauen wir mal. Was allerdings schon erstaunlich ist, glaube ich, ist, dass der Aufstieg der Rechten in Frankreich wohl kaum mehr zu stoppen sein dürfte. Im Gegenteil, also dieses Aufbäumen quasi aller gegen die Le Pen-Partei gerichteten Kräfte hat im Prinzip nur dazu geführt, dass den Franzosen vor Augen geführt worden ist, dass sie eigentlich von den politischen Amts- und Machtinhabern nicht für voll und nicht für ernst genommen werden und dass man auch ihre Sorgen nicht ernst nimmt, insbesondere beim Thema Einwanderung, insbesondere beim Thema Wirtschaftspolitik, insbesondere beim Thema Bündnispolitik und insbesondere auch beim Thema Krieg. Und da sind die Franzosen im Prinzip, die sagen, ist ja da gar nicht mehr satisfaktionsfähig. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was ihr uns da bietet. Also wird der Aufstieg von Le Pen weitergehen und die Zerreißprobe wird auch für Europa von Frankreich ausgehen und nicht von Deutschland, glaube ich.
Ja, mit Frankreich wird spannend. Ich meine, wir brauchen die ja noch, weil ansonsten ist unsere Stromversorgung ja nicht mehr gewährleistet, weil wir
Ja.
keinen Strom mehr produzieren müssen. Das nehmen uns ja quasi die Franzosen ab, weil die produzieren weiterhin Atomstrom. Zum Glück haben wir die noch. Ja, mal schauen. Also Frankreich wird sicherlich auch ein
Ja,
spannendes
wobei die
sein.
französischen Rechten haben gesagt, wir drehen euch Deutschen den Atomstrom ab. Ja, weil das, was wir hier machen, ist ja nicht ohne Folgen. Wir haben hier im Prinzip sind wir aus allem ausgestiegen, das halbwegs kostengünstig Strom erzeugt. Und jetzt sollen die Franzosen in die Lücke springen mit ihrem Atomstrom und wir verteuern für die französischen Bürger und die französische Industrie den Strom durch unsere Nachfrage. Ja, ja, also das muss man sich ja auch mal geben, was das aus französischer Sicht bedeutet. Und da haben die französischen Rechten völlig zu Recht gesagt, also Freunde, wenn ihr nicht in der Lage seid, das System, das wir gemeinsam aufgerichtet haben, halbwegs normal zu betreiben, wir sind nicht euer Subventionsbetrieb, ja, euer Energiesubventionsbetrieb ist Frankreich nicht. Also wir können als Deutsche froh sein, dass jetzt die Rechten da nicht an der Macht sind. Die würden uns nämlich den Stromhahn zudrehen und dann würde hier der Strompreis noch mehr explodieren und dann wäre die Deindustrialisierung noch schneller. Aber ist ja vielleicht das, was unsere lieben Grünen wollen.
Ja, manchmal braucht man vielleicht einfach auch diesen Schmerz und je größer wird, desto schneller und besser vielleicht die Heilung. Es ist einfach so, muss
Absolut,
man das
absolut.
Kind eben
Ja.
auf den Herd passen, damit es das lernt, dass man das nicht macht. Und vielleicht muss das einfach auch mal manche Bevölkerung heutzutage wieder. Na gut, andere Person ist auch viel jetzt in die Schlagzeilen, und zwar der Ministerpräsident aus Ungarn, der Herr Orban. Und der hatte ja einige interessante Reisen, der wird ja jetzt geächtet und er soll ja boykottiert werden. Was steckt da dahinter? Kann der Orban wirklich was ausrichten und wie schätzen Sie den ein?
Ja, Orban ist ja nicht als EU-Ratspräsident auf Friedensmission gegangen. Er ist zwar auch EU-Ratspräsident, aber er ist ja als ungarischer Regierungschef auf diese Mission gegangen. Und er ist ja nicht hergegangen und hat gesagt, ich fliege jetzt nur nach Moskau, rede mit Putin und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Sondern er ist zuallererst mal zu Selenskyj geflogen, dann erst ist er zu Putin und danach erst ist er zu Xi weitergereist. Ja, also und ich denke mal, die Reaktion der Amtsträger in Brüssel, die zeigt eigentlich, dass die, ja, also die zeigt eigentlich, wer dran schuld ist, dass nicht geredet wird. Also wenn Orban auf eine diplomatische Mission geht und das allein die Tatsache, dass er mit allen Beteiligten reden will, um eine Friedenslösung herbeizuführen, wer das nicht will, dem muss man unterstellen, dass er Krieg möchte. Denn Verhandlungen sind ja nun mal in ihrer Natur offen. Ja, also man kann ja auch Frieden nur mit seinen Feinden schließen, mit seinen Freunden kann man den nicht schließen, weil mit denen hat man ja keinen Krieg. Ja, also wer also offene Verhandlungen mit offenem Ausgang und offene Gespräche, um den Konflikt beizulegen, von Anfang an ablehnt, der outet sich eigentlich als jemand, der den Krieg will. Ja, anders kann man es nicht sagen. Man kann nicht hergehen und sagen, ja, aber Putin hat angefangen. Ja, wer will, dass der Krieg zu Ende ist, der muss halt mit Putin reden. Ja, und es gibt keine andere
Ganz
Möglichkeit.
kurz, weil jetzt muss man ja mit dazu sagen, dass ja die meisten der EU-Staaten nicht reden wollen mit Russland und Putin. Also das ist vielleicht einfach nur so als kleiner Einwurf und
So ist
Ergänzung, weil
es ja.
es will ja fast niemand reden innerhalb der
Ja,
eben
sie
politisch
wollen alle keine,
Mandat
sie
haben.
wollen nicht reden, sie wollen nicht reden, sie wollen keine Verhandlungen führen, aber man muss sich eben darüber im Klaren sein, es gibt zwei Möglichkeiten, Frieden herbeizuführen. Entweder einen Siegfrieden oder einen Verhandlungsfrieden. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ja? Ein Siegfrieden würde aus Sicht des Westens bedeuten, Russland komplett niederzuringen. Und da gibt es ja auch so Leute, die haben ja da schon ihre Träume, wie sie Russland dann in kleine Einheiten und kleine Länder zerlegen, die dann alle der Reihe nach sozusagen von der NATO absorbiert werden können, um auf diese Weise China einzukreisen. Das ist wohl anscheinend irgendwie so ein verrückter Pfeifentraum. Ich weiß gar nicht, wie man auf so eine absurde Vorstellung kommen kann, dass das gehen könnte, gegen Russland, die größte Atommacht der Erde, einen Siegfrieden zu erringen. Das ist also von einer Hybris und von einer Unkenntnis der Risiken und von einer Ignoranz der Risiken geprägt als Idee und Haltung, da bleibt mir die Spucke weg. Also es ist außerhalb meiner Vorstellungskraft, wie das gehen soll, ohne eine globale Katastrophe heraufzubeschwören. Oder eben ein Verhandlungsfrieden. Ja, und ein Verhandlungsfrieden, der bedeutet, man muss reden. Ja? Es geht nicht anders. Und wer nicht reden will, der sagt automatisch, entweder ich will einen Siegfrieden oder ich bin bereit, auf dem Schlachtfeld die totale Niederlage hinzunehmen, nämlich den Siegfrieden der anderen Seite. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ja, also wer das möchte, der soll es dann aber auch sagen. Ja, ich glaube aber nicht, dass das so populär wäre, weder in der Ukraine noch im Westen. Ja, zu sagen, dann kämpfen wir eben weiter, bis alles verloren ist. Und die Alternative, wie gesagt, ist der Verhandlungsfrieden. Und dort enden normalerweise Kriege auch am Verhandlungstisch. Und wer den nicht will, der muss also im Grunde genommen sagen, okay, wir kämpfen jetzt weiter. Wir opfern weiter die ukrainische Jugend, nicht nur die Männer, auch die Frauen gehen ja da an die Front zum großen Teil. Und wir sind bereit, weiterhin das ukrainische Volk in diesen Fleischwolf des Stellungskriegs zu schicken, der nicht gewonnen werden kann, weil die russische Materialüberlegenheit halt so ist, wie sie ist. Und ich halte das eigentlich, muss ich gestehen, für eine verbrecherische Idee. Also ich kann da nicht anders, als zu sagen, das ist verbrecherisch, wenn ich weiß, dass ich die Ziele nicht erreichen kann, Menschen in den Tod zu schicken. Das entzieht sich ein bisschen meiner Fähigkeit, da noch irgendeine Art von Sympathie für diese Menschen zu empfinden, wenn die das tatsächlich so wollen.
Ja. Sehen Sie da eine klare Richtung, wie das Ganze, sag jetzt mal, ausgeht und weitergeht? Oder
Also ich glaube, dass Russland ganz klar darauf setzt, dass bei den Wahlen Trump gewinnen wird. Und Trump hat sich jetzt einen Vizepräsidentschaftskandidaten ja ernannt, der ganz klar für eine Beendigung des Krieges ist, für einen Verhandlungsfrieden und auch sagt, wenn die Ukraine nicht verhandeln will, dann stellen wir die Hilfe ein. Europa wird nicht in der Lage sein, dann einzuspringen und die USA an der Stelle zu ersetzen. Das ist völlig klar. Das heißt also, wenn Trump gewinnt, dann wird es sowieso zum Verhandlungsfrieden kommen müssen oder eben zur Niederlage. Ja, dabei ist es natürlich im Moment auch schon so, dass die Niederlage der Ukraine sich schon lange abzeichnet, dass im Grunde genommen man eigentlich annehmen muss, dass Russland den Sack jeden Moment zumachen könnte und wahrscheinlich ihn nur deswegen nicht zumacht, weil Russland über den Tag hinaus denkend sich sagt, naja, wenn ich jetzt die Ukraine komplett besetze, dann wird es sehr viel schwieriger, mit dem Westen irgendwann mal in der Zukunft wieder in ein einvernehmliches Verhältnis zu kommen. Aber wenn ich jetzt die Stellung halte und warte, bis einfach im Westen Leute an der Macht sind, die verhandeln wollen, dann verhandle ich eben. Und so lange halte ich hier die Stellung und mache deswegen den Sack nicht zu. Also die einzige Überlegung, die ich mir eigentlich noch vorstellen kann auf russischer Seite, was die noch davon abhalten sollte, jetzt einfach das Ding abzuräumen, weil viel ist dann nicht mehr, was dem entgegenzusetzen ist.
Ja, gut. Kommen wir abschließend noch in ein kleines Land in Mitteleuropa, ja, ganz so klein ist es eigentlich auch nicht, und zwar Deutschland, da passiert ja politisch auch so einiges. Wir haben dieses Jahr nicht Wahl, aber so weit ist sie ja auch nicht mehr entfernt. Und ich glaube, man kann schon prognostizieren, es zeichnet sich so ein bisschen ab, dass die Ampelregierung vielleicht nicht mehr weitermachen wird oder keine Koalitionsfähigkeit mehr haben könnte. Was rechnen Sie mit Deutschland? Was sehen Sie da aktuell auch mit Ampel
und Co.? Die Ampel hat natürlich keine Mehrheit mehr. Interessant werden jetzt erstmal die Wahlen in Thüringen und Sachsen. Die sind ja schon in gut 6 Wochen. Und ich denke, dass wir dort tatsächlich eine Chance haben, auf zumindest die Machtfrage zu stellen. Dort wird die Brandmauer am ehesten bröckeln, wenn es also richtig rappelt. Ich glaube, dass im Moment auch die Politik der Ampel, nicht nur die Wirtschaftspolitik, auch die Gesellschaftspolitik, auch die Medienpolitik, also beispielsweise das willkürliche Verbot von Kompakt durch Frau Faeser heute Morgen, da also mit Polizeitruppen einmarschieren, die noch nicht mal einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss haben, sondern nur einen ministerlichen. Das ist also auch ein Novum. Habe ich noch nie gehört, dass das überhaupt geht, aber gut, so scheint es ja zu sein.
Hat aber ein paar schöne Aufnahmen geliefert auf jeden Fall. Sieht ja interessant aus. Ja, und
die Presse hat man auch gleich mitgebracht. Ja, die Presse darf Zeuge ihrer eigenen Entmannung werden. Das ist auch unique. Ja, also man bringt Presseleute mit, damit man den politischen Feind im Morgenmantel ablichten kann. Also das sind auch alles Bilder, an die sich die Menschheit noch erinnern wird. Der Tag kommt auch. Und jetzt ist es so, dass die Ostdeutschen haben ja ein besonderes Feingefühl und Feingespür für solche Entwicklungen. Ich fürchte, dass Frau Faeser den Ampelparteien oder überhaupt den Altparteien insgesamt in Thüringen und Sachsen mit ihrer Aktion einen Bärendienst erwiesen hat und dass es dort wahrscheinlich jetzt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer Änderung der Machtverhältnisse kommt. Und wenn das passiert, dann ist in Deutschland sowieso Achterbahn angesagt. Denn es ist eins ist klar, also in dem Moment, wo mal 1 oder 2 Bundesländer nicht mehr von den Altparteien regiert werden, dann wird es schwierig, weil viele Dinge sind in unserem bundesstaatlichen Konzept ja nicht zentralstaatlich organisiert, sondern durch Verträge zwischen den Bundesländern organisiert, insbesondere beispielsweise der Medienstaatsvertrag, ja, der also die Existenzgrundlage der öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Und wenn ein Land sagt, da steige ich jetzt aus, dann ist die gesamte Rechtskonstruktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in toto in Frage gestellt. Ja, die lässt sich auch nicht so schnell wieder reparieren. Ja. Dann steht die GEZ-Gebühr in Frage, dann stehen auch natürlich, da steht der Missbrauch des Verfassungsschutzes in Frage, der im Moment betrieben wird zur Bekämpfung der politischen Opposition. All diese Dinge stehen dann zur Debatte und werden nicht durchzuhalten sein. Und dann wird Deutschland in eine sehr unruhige Phase eintreten, bis zu den Wahlen im September nächsten Jahres. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Ich bin außerdem der Auffassung, dass in diesem einen, etwas länger als einem Jahr bis zu den Bundestagswahlen, die wir noch haben, und ich bin relativ sicher, dass wir keine vorzeitigen Wahlen bekommen werden, weil die Minister kleben an ihrem Stuhl und kleben an ihrer Ministerpension, insbesondere auch die der FDP, die hängen verzweifelt an ihrer Ministerpension. Ja, die wollen auf jeden Fall die Legislaturperiode zu Ende regieren, egal was da passiert. Und wenn der Sozialismus Einzug hält, auch das wird die FDP nicht davon abhalten, an dieser Koalition bis zum letzten Tag festzuhalten. Ja, dass diese Politik jetzt natürlich auch noch zu einer rasanten Verarmung führen wird. Also auch diese Sache geht mit Tempo weiter. Wir rauschen jetzt erstmal, so wie ich das sehe, in eine kurze Phase eines deflationären Peaks. Also die Disinflation der EZB war erfolgreich, nicht weil sie positive Realzinsen gemacht hätte, sondern weil der Liquiditätseffekt von positiven Nominalzinsen von 5% die Geldmenge jetzt geschrumpft hat. Ja, und die Blasen angestochen hat, was auch nochmal zu einer Geldmengenschrumpfung geführt hat. Und das wiederum bedeutet, dass wir in einer sehr krisenhaften Wirtschaftssituation sein werden im Herbst nächsten Jahres. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht.
Mhm. Fein, ja. Bevor ich Ihnen noch das Schlusswort übergeben würde, auch noch der Hinweis, unsere wöchentlichen Tippvideos, wie heute jeden Freitag, gibt es seit über 8 Jahren, gerne unterhalb von, auch in unseren E-Mail-Verteiler eintragen, gibt es jeden Freitag eine E-Mail mit allen Themen. Wir sind ja die internationalste Finanzcommunity im deutschsprachigen Raum. Und natürlich auch gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Auch gerne natürlich immer den Dr. Krall hier verfolgen, den wir auch regelmäßig zu Gast haben. Und ja, wo sind wir dann? Also es gibt auf jeden Fall auch positive Aspekte. Wir haben auch drüber gesprochen. Wie sehen Sie das so zusammenfassend, die internationale Politik? Sind die Pläne von den linksgerichteten Kräften deutlich in Gefahr oder sind noch gut im Sattel? Also vielleicht so eine kleine Zusammenfassung zum Abschluss.
Ja, ich sehe die Linken ganz klar in einer defensiven Situation. Deswegen schlagen die auch so um sich. Also was wir heute Morgen gesehen haben beim Thema Medienpolitik durch Frau Faeser und Verbotskultur, ist die Reaktion auf eine verzweifelte Situation der Linken. Und die kommt in erster Linie aus dem internationalen Kontext. Wir haben zwar in Großbritannien und Frankreich jetzt zunächst mal ein scheinbares Erstarken der Linken gesehen, aber letzten Endes überlagert es größere Trends, nämlich dass beispielsweise in Großbritannien Farage mit seiner Partei sehr erfolgreich war, auch wenn er nur mit wenigen Sitzen Einzug ins Parlament gehalten hat, dass wir in Frankreich eine erstarkende Rechte haben, die man nicht ewig mit diesen Methoden von der Macht fernhalten kann, und dass von jenseits des Atlantiks zwei große Impulse kommen. Der eine Impuls ist Trump. Und Trump wird, so wie ich das sehe, eine libertäre Wirtschaftspolitik machen. Der hat gerade ein Experiment vor Augen, das sehr erfolgreich verläuft und mit dessen Initiator er ein sehr enges Verhältnis hat, nämlich mit Milei in Argentinien. Und Milei hat es geschafft, innerhalb von unglaublich kurzer Zeit die Inflation zu besiegen und einen staatlichen Haushaltsüberschuss herzustellen. Milei hat mehr als die Hälfte der Ministerien geschlossen, was dieses Afuera, dieses kann weg, ja, was also offensichtlich gut funktioniert. Er ist extrem populär mit dieser Politik, trotz der Härten, die sie kurzfristig erzeugt. 60% der Leute stimmen seinen Maßnahmen zu und würden ihn jetzt wählen, wenn jetzt wieder Präsidentschaftswahlen in Argentinien wären. Und er hat das Parlament tatsächlich im Prinzip dazu gezwungen, dem zuzustimmen. Und diese Zustimmung, die hat er ganz einfach erwähnt. Er hat gesagt, das ist ganz einfach. Wir machen namentliche Abstimmung und dann werden wir ja sehen, wer sich gegen die Maßnahmen, die das Volk ja offensichtlich will, stellt. Und dann werden wir diesbezüglich entsprechend das Volk informieren. Und bei den nächsten Parlamentswahlen könnt ihr euch dann aussuchen, was dann passiert. Ja, also er hat da relativ groß durch den Rückhalt im Volk einen relativ großen Hebel, seine Politik zu machen. Und nach meiner Überzeugung, nach allem, was ich aus der Wirtschaftsperspektive dazu sagen kann, ist er auf dem Weg, dort das freiste Land, wirtschaftlich freiste Land der Welt zu installieren. Und Argentinien war ja schon mal das wirtschaftlich freiste Land der Welt. Das ist 100 Jahre her. Damals war das Bruttosozialprodukt pro Kopf in Argentinien das höchste auf der Welt. Also der Durchschnittseinkommen des Argentiniers war höher als des US-Bürgers, als des Briten, als des Deutschen, als des Schweizers, ganz egal. Es gab kein Land mit einem höheren Pro-Kopf-Einkommen auf der ganzen Welt als Argentinien, bevor dort mit Perón und anderen Schwachköpfen der Sozialismus Einzug gehalten hat. Und jetzt ist Argentinien nach diesen Jahrzehnten sozialistischer Politik auf Platz 140 abgerutscht. Ja, eine riesige Zahl Argentinier sind arm, und zwar richtig, richtig bettelarm. Ja, nach diesen Jahrzehnten sozialistischer Verbrechenspolitik und Beraubung des Volkes durch Apparatschiks, Funktionäre und sozialistische Kader. Und jetzt dreht sich das wieder um. Und damit haben wir ein Leuchtfeuer für die Welt. Argentinien wird das Leuchtfeuer für Nordamerika sein. Nordamerika und Südamerika werden als Leuchtfeuer des Libertarismus nach Europa reinleuchten und in die ganze Welt reinleuchten. Und damit werden wir vor völlig neuen Konstellationen stehen. Und ich bin der Überzeugung, dass in wenigen Jahren die Wirtschaftslage Europas so schlecht und so grottig sein wird, dass das Leuchtfeuer des Libertarismus über den Atlantik hinüberleuchtet und auch bei uns dann Fuß fassen wird. Ich glaube persönlich, dass wir vor den besten Zeiten stehen, die die Menschheit je gesehen hat. Und zwar, weil der Libertarismus einen revolutionären Siegeszug antreten wird.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja, das hoffe ich auch für meine ehemaligen argentinischen Landskollegen. Ich habe auch in Buenos Aires gelebt. Das ist ein sehr chaotisches, sehr spannendes Land. Hoffen wir das Beste für Argentinien und dass solche Dinge auch woanders hin überschwappen, zum Beispiel auch in die EU. Wir werden sehen. Ich glaube, worauf, dass wir uns auch einigen können, die nächsten Monate werden nicht langweilig, oder?
Das wird sicherlich. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall werden sie langweilig. Wir werden viel zu kämpfen haben. Ja, es wird mit sehr harten Bandagen gekämpft. Wir sehen es ja auch gerade. Ein sozialistisches Regime, das unter Druck gerät, greift zu illegalen Mitteln, auch in Deutschland. Und dieser Kampf, der wird nicht einfach. Aber wenn wir ihn mit Mut, Entschlossenheit und mit klarem Kopf und mit einem klaren Konzept, was besser ist für Deutschland und Europa, diese Diskussion austragen, dann werden wir gewinnen.
Wie gesagt, sehr schönes Schlusswort auch, dass die besten wirtschaftlichen Zeiten da potenziell noch vor uns stehen. Damit kann man heute, glaube ich, auch noch gut dieses Video beenden. Lieber Herr Dr. Krall, wie jedes Mal, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche und mal schauen, was alles noch passieren wird. Und genau, herzlichen Dank an Sie, danke an alle Teilnehmer und bis bald.
Ich danke Ihnen.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.